Dies ist der zweite Teil unserer Serie zum Thema geistlicher Kampf. Gestern konzentrierten wir uns vor allem auf Epheser 6. Und dieses Kapitel bildet auch den Ausgangspunkt unserer heutigen Betrachtung. Wir lesen Epheser 6, 10 bis 12. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Gestern wies ich darauf hin und möchte es jetzt wiederholen, dass die Schrift uns klar und warnend darauf hinweist, dass jeder Christ in einem direkten persönlichen Konflikt mit dem Teufel verwickelt werden wird. Das ist nichts Abstraktes oder Psychologisches, sondern eine Konfrontation von Person zu Person. Wir werden im Konflikt dem Teufel gegenüberstehen. Und in dieser Stelle werden wir vor allem darauf hingewiesen, dass er listig ist. Angesichts dessen werden wir ermahnt, uns zu wappnen und uns auf eine unvermeidliche Konfrontation vorzubereiten. Vor einiger Zeit las ich mit großem Interesse die Einleitung des offiziellen Dokuments zum Exorzismus, das die römisch-katholische Kirche herausgegeben hat. Ein katholischer Priester hatte mir das gegeben, nachdem er mich über Befreiung lehren gehört hatte. Schon als ich zu lesen begann, erkannte ich, dass dies von Leuten geschrieben worden sein muss, die sich auskannten. Das war keine bloße Theologie. Ich konnte zwar nicht jedem theologischen Punkt zustimmen, stellte jedoch fest, dass das Werk dem Grundmuster folgte, das der Herr auch mir beigebracht hatte. In der Einführung stand ein einfacher Satz, der sehr aussagekräftig ist. Das Böse ist kein Es, sondern ein Er. Wenn man das einmal verstanden hat, ist man schon ein Stück vorwärts gekommen. Sprecht mir nach, das Böse ist kein Es, sondern ein Er. Nun gehe ich weiter zu Vers 12 und lese euch die Prince-Version vor, die sich manchmal ein wenig ändert, ein wenig variiert, je nachdem, wie ich mich im gegebenen Fall inspiriert sehe. Doch prinzipiell lautet sie folgendermaßen: Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften und die Machtbereiche ihrer Autorität, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich sagte schon, dass wir es in unserem Kampf mit einem durchorganisierten, effizienten und zentral gesteuerten, aber unsichtbaren und somit geistlichen Reich zu tun haben, das Reich Satans. Und im Gegensatz zu einer Meinung, die man oft hört, beschränkt sich der Einflussbereich des Teufels nicht auf die Hölle oder das Totenreich. Ja, er agiert nicht einmal auf der Erdoberfläche. Sein Sitz und sein Hauptquartier ist in der Himmelswelt. Dort herrscht er über eine Schar rebellischer Engel, die sich unausweichlich seiner Autorität unterordnen. Es gibt eine niedrigere Sparte seines Reichs hier auf Erden, nämlich unzählige Dämonen und böse Geister, über die Satan die Kontrolle hat. Und ohne daraus eine Lehre machen zu wollen, möchte ich sagen, dass Engel und böse Geister auf zweierlei Ebenen agieren. Wenn du mehr darüber wissen willst, musst du dir die Kassette mit der vorigen Botschaft holen. Für diejenigen, die gestern nicht hier waren, möchte ich nur so viel sagen. In der Bibel steht das Wort Himmel durchgehend und ausnahmslos in der Mehrzahl. In 2. Korinther 12, 2 ist vom dritten Himmel die Rede, woraus wir schließen, dass es mindestens drei Himmel gibt. Ich leite daraus folgende Einteilung ab. Der erste Himmel ist der sichtbare Himmel. Der dritte Himmel ist der Bibel zufolge der Wohnsitz Gottes, wo das Paradies ist. Und der zweite Himmel liegt logischerweise zwischen dem ersten und dem dritten, und genau dort liegt das Hauptquartier Satans.
Pointed out to you by confirmation, by way of confirmation, that in Daniel chapter 10,
Zur Bestätigung zog ich Daniel 10 heran, wo wir lesen, dass Daniel zu beten begann. 21 Tage lang betete, sein Gebet am ersten Tag schon erhört wurde, und gleich am ersten Tag sandte Gott auch als Gebetserhörung einen Engel aus, der jedoch erst 3 Wochen später auf Erden ankam, weil er von satanischen Engeln im Himmel aufgehalten worden war. In Daniel 10 werden in diesem Zusammenhang konkret der Fürst des Königreichs Persien und der Fürst von Griechenland erwähnt. Daraus kann man meiner Meinung nach schließen, dass Satan Herrscher niedrigeren Ranges unterstehen, die über delegierte Autorität auf Erden verfügen, also über Reiche, Königreiche, Staaten, Gemeinden, Städte und vielleicht noch andere Unterteilungen und Sparten und Segmente der Menschheit. In 2. Korinther 10, 3-5 lasen wir, dass Gott uns Waffen gegeben hat, die diesem Kampf angemessen sind. Sie sind nicht fleischlich. Daraus schließen wir, dass sie geistlich sind und mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Zweiter Korinther 10,5 kann man entnehmen, dass die Gedanken der Menschen das Schlachtfeld sind. Die Schlüsselworte dieses Verses lauten Vernünfteleien, Gedanken und Erkenntnis, alles Worte, die mit der Gedankenwelt zu tun haben. Mit anderen Worten, wir sind in einem gewaltigen Kampf gegen unsichtbare Mächte verwickelt, die die Menschheit gefangen nehmen und beherrschen wollen, indem sie das Denken der Menschen gefangen nehmen. Und es ist unsere Verantwortung, die Gedanken der Menschen von der Herrschaft Satans zu befreien und sie in die Gefangenschaft gegenüber dem Gehorsam Christi zu bringen. Ich glaube, wir sind die wichtigsten Menschen auf Erden, da allein wir die Waffen haben, um diese Aufgabe zu erledigen. Deshalb sind wir als Christen wichtiger und einflussreicher als politische Herrscher, Oberbefehlshaber, Wissenschaftler und dergleichen. Diese sind in ihren eigenen Bereichen zwar sehr effektiv, haben jedoch keinen Zugriff zum geistlichen Bereich. Sie haben weder das Werkzeug noch die Ausrüstung dazu. Allein wir sind dazu ausgerüstet. In Epheser 6,13 fährt Paulus fort mit dem Wörtchen deshalb. Und immer wenn du in der Bibel deshalb oder weshalb liest, musst du herausfinden, weshalb es dasteht. Es signalisiert immer eine logische Verknüpfung zu dem bereits Gesagten. Die Verbindung hier könnte man so beschreiben. Weil wir in diesem erbarmungslosen Konflikt verwickelt sind, sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir richtig geschützt sind. Und Paulus spricht deshalb jetzt über den Schutzpanzer des Christen. Und das ist auch das Thema dieser Betrachtung, unsere schützende Rüstung, unsere Waffenrüstung. Und nach diesen schützenden oder defensiven Waffen gehen wir weiter zu den offensiven Waffen. Doch meiner Erfahrung nach hat Paulus sehr recht, wenn er uns zunächst einmal warnt, wir sollten für unseren Schutz sorgen. Ich habe Leute kennengelernt, die sich in einen ernsthaften Gebetskampf gegen Satan eingelassen haben, dabei jedoch mental, physisch, geistlich oder familiär Schaden erlitten und verletzt wurden, weil sie nicht als erstes die schützende Rüstung angezogen hatten. Ich freue mich darüber, wie praxisbezogen die Bibel ist. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, bevor du im großen Stil in den geistlichen Kampf einsteigst und hochtrabende Projekte startest, um die Bollwerke Satans zu stürmen, solltest du unbedingt deine Rüstung anhaben, denn sonst wirst du ein Opfer werden. Und Paulus veranschaulicht nun diese schützende geistliche Rüstung anhand der Standardausrüstung eines römischen Legionärs seiner Zeit. Ich lese die Verse 13-17 und ihr werdet sehen, dass hier 6 Teile der Waffenrüstung genannt werden. Danach werden wir uns eingehend mit den Eigenschaften und Funktionen jedes Teils der Waffenrüstung befassen. Ich beginne mit Epheser 6,13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Paulus legt großen Wert auf diese Aufforderung. In Vers 11 sagte er schon, zieht die ganze Waffenrüstung an. Jetzt sagt er, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und ich möchte darauf hinweisen, dass diese Rüstung nicht einfach auf uns herniederfällt. Sie wächst nicht an uns. Man kommt nicht in dieser Rüstung zur Welt. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen aktiv werden und sie anziehen. Sonst stehen wir ohne sie da. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Paulus warnt uns, jeder von uns wird diesen bösen Tag zu sehen bekommen. Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um die sogenannte große Trübsal handelt, sondern vielmehr um etwas Persönliches. Jeder Einzelne wird geprüft werden. Es heißt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und es gibt keinen leichten Weg in Gottes Reich. Jesus brachte dieses Gleichnis von den beiden Männern, die sich ein Haus bauten, der eine auf Fels, der andere auf Sand. In beiden Fällen sagte er, als der Sturm kam. Nicht falls ein Sturm kommt, sondern als der Sturm kam. Du kannst dir sicher sein, dass der Sturm kommt. Jedes Haus musste denselben Sturm herhalten. Wir werden durch Stürme geprüft werden. Wir werden uns dem bösen Tag stellen müssen. Das ist garantiert. Und wenn dann der böse Tag in deinem Leben kommt, dann glaube nicht, Gott hätte einen Fehler gemacht oder das sei nicht mehr sein Wille, sondern es ist wahrscheinlich der Beweis dafür, dass du im Willen Gottes stehst. Aber du musst darauf vorbereitet sein. Lesen wir diesen Vers nochmal. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen oder aushalten und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun. Beachtet, wie sehr das Wort stehen hervorgehoben wird. Wer steht, ist stark und bestimmt und er weigert sich hin und her geschubst zu werden. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Soweit die sechs Teile der Waffenrüstung, die wir kurz separat ansprechen wollen. Als erstes heißt es in Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der erste Teil der Rüstung ist also der Gürtel der Wahrheit. Wozu diente der Gürtel? Die Männer hatten damals keine Hosen. Da hätte man es ja gut verstehen können, warum man einen Gürtel braucht. Die Kleidung der Männer war damals recht lose und oft sehr lang. Und wer etwas tun wollte und sich dabei frei und ungehindert bewegen wollte, musste zunächst seine langen, losen Kleider etwas festmachen. Er umgürtete seine Lenden, wie das Neue Testament es formuliert. Das heißt, er hob das Kleid, die Enden seines Kleides ein wenig hoch und steckte sie um die Hüfte herum in den Gürtel hinein, damit er von den Knien abwärts Beinfreiheit hatte. Und dann konnte er ans Werk gehen. Es ist also der logische erste Schritt, den Gürtel anzulegen. Geistlich gesehen ist der Gürtel die Wahrheit und man könnte sagen, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, stellt jedoch später fest, dass das Wort Gottes erst im Anschluss daran genannt wird. Ich glaube, dass etwas Grundlegenderes damit gemeint ist und zwar schlicht und einfach die Wahrheit. Das heißt ehrlich sein, aufrichtig sein, alles Aufgebauschte, Hohle, Oberflächliche und Unreale ablegen, mit dem sich die meisten religiösen Menschen umgeben. Und ich sage ganz bewusst, die meisten religiösen Menschen, denn Unaufrichtigkeit ist meiner Meinung nach das Hauptproblem religiöser Menschen. Jesus sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Oft sprach er die religiösen Führungspersönlichkeiten seiner Zeit an und wir meinen oft, ach, das waren die, aber wir sind doch nicht so. Doch vergesst nicht, dass einige von uns die religiösen Führungspersönlichkeiten unserer Zeit sind. Er sagte zu ihnen, ihr seid Heuchler. Meiner Meinung nach steckt hinter diesem Wort eine ganz spezielle Bedeutung, die ich kurz erläutern möchte. Das englische Wort für Heuchler, Hypocrite, geht auf das griechische Wort für Schauspieler zurück. Die Schauspieler der damaligen Zeit mussten spezielle Regeln befolgen. Wenn ein Autor ein Stück schrieb, konnte er darin nur wenige Charaktere auftreten lassen. Die Charaktere waren mehr oder weniger festgelegt, zahlenmäßig begrenzt und jeder dieser Charaktere hatte seine eigene, markante, typische Maske. Wenn der Schauspieler auf die Bühne ging, trug er immer eine Maske, die den Charakter versinnbildlichte, den er spielte. Wenn der Autor nun ein Stück schrieb, musste er sich die Masken vor Augen führen, die der Schauspieler auf der Bühne tragen würden. Das griechische Wort für diese Maske heißt prosopon, das alternativ mit Gesicht, Person oder Charakter übersetzt wird. In älteren englischen Theaterstücken werden am Anfang immer die Personen des Stücks aufgelistet und auch diese Auflistung geht auf die Theaterstücke der Antike zurück. Der Schauspieler trat also nicht als er selbst auf, sondern mit einer stilisierten Maske. Er sprach Worte, die ihm ein Autor auf den Leib quasi maßgeschneidert hatte. Es gab nur eine bestimmte Anzahl von Masken. Ich hoffe, ich beleidige euch nicht, aber für mich ist das ein hervorragendes Bild für alles Religiöse. Im religiösen Bereich gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Masken, die Personen zugeteilt werden. Und entweder sucht man sich eine aus, oder sie wird einem zugeteilt. Die Maske bestimmt dann im Großen und Ganzen die Verhaltensweise der Person. Da gibt es zum Beispiel die katholische Maske, die baptistische Maske, die Pfingstlermaske, die Episkopalmaske, die Mennonitenmaske und viele andere. Wer diese Maske aufsetzt, ist nicht mehr er selbst. Vielmehr muss er sich so verhalten, wie es ihm seine Maske vorschreibt. Ich war lange Zeit sowohl unter Anglikanern in England als auch unter den Pfingstlern und ich kenne diese beiden Masken ziemlich gut, vor allem die der Pfingstler. In den meisten Situationen kann ich ziemlich gut voraussagen, wie ein Pfingstler reagieren wird. Ich könnte dir sagen, welches Gebet er nun sprechen wird. Und das meiste davon ist eine Maske. Ich greife hier nicht die Pfingstler heraus, um über sie herzuziehen, sondern weil ich sie am besten kenne. Sehr häufig sieht man nur wenig von der eigentlichen Person. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Leute ihren Tonfall ändern, wenn sie zu beten anfangen? Sie haben eine Gebetsstimme. Manche Prediger haben eine Predigtstimme. Die meisten religiösen Menschen ändern ihr Verhalten, wenn sie ins Gemeindehaus oder die Kirche kommen. Sie halten inne, setzen die Maske auf, tragen sie wacker, bis sie das Gebäude wieder verlassen. Bezogen auf die Worte des Paulus über den Gürtel der Wahrheit heißt das, nimm die Maske ab, sei echt, sag es, wie es ist, beschönige nichts, bezeichne Lüge als Lüge, Wollust als Wollust, Hass als Hass. Hülle diese Dinge nicht in ein nettes Mäntelchen, bis sie ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Und wenn wir das nicht tun, kommen wir meiner Meinung nach auch in diesem Kampf nicht recht weit. Denn jedes Mal, wenn wir einen Vorstoß wagen und unseren Gürtel nicht anhaben, werden wir über unsere Kleider stolpern und nicht vorwärts kommen. Die erste rigorose Anforderung lautet also, zieh den Gürtel der Wahrheit an, sei echt. In der Seelsorge habe ich oft herausgefunden, dass der Mann die Frau, mit der er verheiratet ist, eigentlich gar nicht richtig kennt. Er ist mit einer Maske verheiratet. Vor einiger Zeit hatte ich einen geistlichen Leiter in der Seelsorge, der schwere familiäre Probleme hatte. Er sagte zu mir, ich habe erkannt, dass ich seit 12 Jahren mit einer Plastikmaske verheiratet bin. Das war ein Pfingstler. Beide wurden von ihrer Kindheit an im christlichen Umfeld groß. Eines Tages erkannten sie, dass sie beide von Kindheit an eine sorgfältig vorprogrammierte religiöse Routine praktizierten. Überall hatten sie Erfolg, nur nicht bei sich zu Hause. Sie hatten die am schnellsten wachsende Gemeinde in einer Großstadt, aber ihr Familienleben war ein wahrer Trümmerhaufen. Der Grund dafür war, dass sie nicht aufrichtig einander gegenüber waren. Und wenn du Pfingstler bist, dann glaube bitte nicht, dass ich dich herausgesucht habe, um speziell auf dir herumzuhacken. Es ist nur am leichtesten für mich, im Detail über die Leute zu reden, die ich am besten kenne. Ich weiß, dass es in derselben Weise auch die katholische Maske gibt, die baptistische Maske oder die mennonitische Maske und dass im Grunde jede Gruppierung ihre Maske hat. Ich will damit niemanden kritisieren, sondern nur darauf hinweisen, dass religiöse Menschen in den seltensten Fällen sie selbst sind. Wenn Gottes Volk wirklich ehrlich mit sich selbst und mit den Mitchristen wird, steht eine Erweckung praktisch vor der Tür. Aber diese ehrliche Konfrontation ist ein schmerzhafter Prozess, den viele Menschen scheuen. Wenn es soweit ist, ziehen sie sich zurück. Sie sind nicht bereit, sich der Wahrheit zu stellen. Doch der Lohn der Wahrhaftigkeit ist groß. Gehen wir weiter zum nächsten Teil der Waffenrüstung, auch in Vers 14, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Welches Organ schützt der Brustpanzer vor allem? Das Herz. Beim Brustpanzer geht es also ums Herz. Und schlagt kurz mal Sprüche 4, 23 auf. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Schütze dein Herz mehr als alles andere. Als ich Missionar in Kenia war, sah ich diesen Vers einmal in einer afrikanischen Sprache im Schlafsaal der Studenten an der Wand hängen. Da er in einer anderen Sprache geschrieben war, erregte er meine Aufmerksamkeit. Wörtlich rückübersetzt lautete der Spruch ungefähr so: Beschütze dein Herz mit all deiner Kraft, denn alle Dinge des Lebens kommen aus ihm. Und diesen Vers habe ich nie vergessen, weil er so anschaulich ist. Beschütze dein Herz mit all deiner Kraft, denn alle Dinge des Lebens kommen aus ihm. Alles, was du jemals im Leben erleben wirst, kommt aus deinem Herzen. Was du in deinem Herzen hast, wird den Lauf deines Lebens bestimmen. Wenn dein Herz voller Bitterkeit, Unglaube und Angst ist, wird es dein Leben auf die falsche Bahn lenken. Doch wenn dein Herz voller Glaube, Friede und Liebe ist, wird dein Leben in der rechten Bahn laufen. Alle Dinge des Lebens kommen aus dem Herzen und deshalb musst du es mit all deiner Kraft beschützen. Gehen wir nun zurück zu den Worten des Paulus. Zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Neuen Testament die Gerechtigkeit eine Sache des Herzens ist und nicht des Kopfes. Und ich will euch diesbezüglich zwei andere Stellen zeigen. 1. Thessalonicher 5, 8. Das ist eine Art Parallelstelle. 1. Thessalonicher 5, 8. Dort heißt es: Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Achtet jetzt noch nicht auf den Helm, der kommt erst später dran. Aber merkt auf, in 1. Thessalonicher 5, 8 sind Glaube und Liebe der Brustpanzer. In Epheser 6 ist es die Gerechtigkeit. Das ist aber nun kein Widerspruch, denn auf diese Weise wird uns erklärt, was Gerechtigkeit im Neuen Testament ist, nämlich Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Denn in Galater 5, 6 sagt Paulus: Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Das grundlegende Verständnis von Gerechtigkeit im Neuen Testament ist also Glaube, der durch die Liebe tätig wird, und dies ist eine Sache des Herzens. Gehen wir kurz zu Römer 10, 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Es ist ein Unterschied, ob man mit dem Kopf glaubt oder mit dem Herzen. Wer mit dem Kopf glaubt, akzeptiert die Wahrheit lediglich auf einer intellektuellen Ebene, was im Menschen oft keine Veränderung seines Lebensstils nach sich zieht. Doch wenn wir mit dem Herzen glauben, glauben wir zur Gerechtigkeit. Das heißt, es verändert unsere Lebensweise. Paulus sagt deshalb, wir müssten unser Herz mit einem Brustpanzer der Gerechtigkeit schützen. Das ist Glaube im Herzen, der durch die Liebe wirksam wird. In diesen schwierigen Zeiten überprüfe ich mich immer wieder, ob ich das, was ich tue, auch aus Liebe heraus tue. Was ich nicht aus Liebe heraus tue, ist falsch. Ich bin natürlich kein Märtyrer, aber ich wurde schon oft kritisiert und angegriffen und falsch dargestellt. Wie ich euch schon erzählt habe, kam mir einmal ein sehr korrekter Bericht zu Ohren, demzufolge ich Selbstmord begangen hätte. Wie sagte doch Mark Twain, die Berichte über meinen Tod sind gewaltig übertrieben. Man hat im Herzen natürlich den Hang zu reagieren und zurückzuschlagen, aber ich lerne es mehr und mehr, dass nichts Gutes dabei rauskommt. Wie es heißt, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir uns ärgern und zornig werden, wenn wir nicht die richtigen Früchte hervorbringen, auch wenn wir im Recht sind. Wir müssen unser Herz bewachen und darauf achten, dass sein Motiv stets der durch die Liebe wirksame Glaube ist. Wenn du einen Bruder korrigierst, kann das gut und notwendig sein, doch tu es nicht, solange du es nicht in Liebe tun kannst. Solange du es aus Verärgerung oder Kritiksucht heraus tust, entsprechen vielleicht alle deine Worte der Wahrheit, aber es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Gehen wir weiter zu Vers 15. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Hier geht es also um Schuhe oder Stiefel. Ein Legionär hatte eigentlich Stiefel, die mit Lederbändern um seine Waden herum festgeschnürt waren. Die römischen Legionäre waren berühmt dafür, dass sie mit Lasten lange Strecken marschieren konnten. Jeder Soldat musste mobil sein. In einer Zeit, als es noch keine motorisierten Transportmittel gab, hing die Mobilität des Soldaten davon ab, wie gut er zu Fuß war. Und deshalb legt Paulus großen Wert auf unser Schuhwerk. Für mich ist das sehr anschaulich, da ich widerwillig im Zweiten Weltkrieg als Soldat diente und dort ungefähr 2 Jahre lang am Nordafrika-Feldzug teilnahm. Die Soldaten der britischen Armee sind mit Stiefeln ausgerüstet. Und als wir einmal nachts in der Nähe des Feindes unser Lager aufschlugen, hieß es, wir müssten mit unseren Stiefeln schlafen. Denn wenn es mitten in der Nacht einen Alarm gäbe, wenn man aus dem Schlaf gerissen und in der Dunkelheit erst nach seinen Stiefeln greifen und sie anziehen müsste, wäre es vielleicht schon zu spät. Und immer wenn ich diese Passage lese, denke ich an diese Begebenheit. Wer mobil und bereit sein will, braucht gutes Schuhwerk. Später im Sudan diente ich in einem kleinen Krankenhaus in einer Stadt namens Jubait in den Hügeln des Roten Meeres. Ein britischer Kamerad wollte die Hosen, die die Armee standardmäßig ausgab, nicht anziehen, was ich gut verstehen konnte. Und deshalb trug er die Hose eines Schneiders aus der Stadt. Doch ein schlauer Sudanese warf ein Auge auf die Hose meines Freundes und stahl sie ihm eines Nachts. Mein Freund wachte gerade noch rechtzeitig auf, sah den Dieb mit der Hose weglaufen, stand auf, rannte ihm nach. Und mein Freund konnte sehr schnell laufen und er hatte den anderen bald eingeholt. Doch dann liefen sie über Kies und über spitze Steine und dort musste er aufgeben, weil er keine Schuhe anhatte. Hätte er seine Schuhe angehabt, hätte er den Mann erwischt und seine Hose zurückbekommen. Deshalb gilt, vergewissere dich, dass du in Krisenzeiten deine Schuhe anhast. Und Paulus sagt ja, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Man muss das vorher erledigen. Was heißt das? Meiner Meinung nach hat das 2 Bedeutungen. Erstens, zur Verkündigung des Evangeliums sind Vorbereitungen erforderlich. Wir müssen die grundlegenden Fakten des Evangeliums aus der Schrift heraus kennen. Viele Menschen, die gerettet, wiedergeboren und Mitglied einer Gemeinde sind, können einem anderen das Evangelium nicht weitersagen. Sie wissen einfach nicht, wie man den Heilsweg erklärt oder annimmt. Obwohl dies nun wirklich nicht so schwer ist. Die Vorbereitung sieht so aus, dass wir uns im Voraus darauf einstellen und darauf vorbereiten, wie wir anderen erklären, was das Evangelium ist. Ein Beispiel. Die Zeugen Jehovas sind zur Präsentation ihres Glaubens viel besser ausgebildet als der Durchschnittschrist. Das liegt nicht daran, dass sie einen besseren Glauben hätten, sondern dass sie die Notwendigkeit einer Vorbereitung erkannt haben. Und genau das will Paulus uns sagen. Wir müssen uns im Voraus mit den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums wappnen. Wir müssen uns vorbereiten und wissen, wie man sie anderen vermittelt. Das ist die Vorbereitung. Und dann ist vom Evangelium des Friedens die Rede. Und ich denke, daraus kann man einen zweiten Punkt ableiten. Wenn wir über Frieden mit Gott reden, müssen wir selbst zuerst Frieden haben. Wenn ich nicht aus Frieden heraus sprechen kann, kann ich auch keinen Frieden vermitteln. Jesus sagt, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Das heißt, wir können Friedensboten sein. Ich glaube, dass die Unbekehrten zwar vielleicht unsere Theologie nicht verstehen, dafür aber unseren Geist spüren. Wenn du zum Einkaufen in den Supermarkt gehst und dort eine andere Frau triffst, die verzweifelt ist und fahrig ist und sich kaum auf ihre Einkäufe konzentrieren kann, weil sie emotionelle Probleme hat, dann bringt es nichts, wenn du zu ihr sagst, kommen Sie doch nächsten Sonntag in unseren Gottesdienst. Damit hilfst du ihr nicht. Du musst vielmehr in der Lage sein, ihr dort, wo du bist, Frieden zu vermitteln. Es muss etwas in dir sein, das den beunruhigten, rastlosen Geist dieser Frau zur Ruhe bringt. Und dann musst du ihr in einfachen Worten sagen, wie sie Frieden mit Gott finden kann. Es ist also eine Frage der Vorbereitung. Einerseits eine intellektuelle Vorbereitung, das heißt, du weißt, was der Inhalt des Evangeliums ist. Andererseits eine geistliche Vorbereitung, das heißt, dass du selbst Frieden hast. In meinem Leben mit Gott lerne ich immer mehr, dass wir an andere viel mehr das weitergeben, was wir sind, als das, was wir sagen. Es wäre so einfach, wenn wir nur darüber reden, es aber nicht im Leben umsetzen müssten. Aber das funktioniert nicht. Die Schuhe sind also die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. In Vers 16 heißt es dann, bei alledem oder vor allem oder inmitten von all dem, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Die römischen Legionäre hatten zwei verschiedene Schilde. Einen kleinen Rundschild und einen ovalen Langschild. Hier bezieht sich Paulus auf den ovalen Langschild. Dieser Schild war so groß, dass der ganze Körper vor feindlichen Pfeilen geschützt war, wenn man sich dahinter stellte. Also spricht Paulus hier von einer Art Glauben, die uns total und restlos schützt. Und ich denke, so einen Glauben werden wir auch brauchen, denn wenn wir anfangen, dem Herrn zu dienen oder Satan herauszufordern, wird er zurückschlagen. Er wird nicht nur auf uns persönlich zielen, sondern auf unsere Familien, unsere Kinder, unser Geschäft und viele andere Bereiche unseres Lebens. Wir brauchen einen Schild des Glaubens, der uns selbst, unsere Kinder, unser Geschäft, unser Auto und was es sonst noch sein mag, schützt. Wir brauchen einen vollkommenen, restlosen Schutz. Und dieser Schutz wird uns durch den Glauben zuteil. Denk daran, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Mit anderen Worten, wir müssen uns Zeit nehmen, um in Gottes Wort herauszufinden, was Gott alles für uns bereitgestellt hat. Ich glaube, dass Gott einen vollkommenen Schutz für uns bereitet hat. Das entnehmen wir seinem Wort. Doch viele von uns haben keinen kompletten Schild. Es gibt Lebensbereiche, die ungeschützt sind. Fast jeder geistliche Leiter wird dir bestätigen, dass der Teufel umso mehr Druck auf seine Familie legt, je mehr er für das Reich Gottes erreicht. Und es sind nicht wenige geistliche Leiter, die durch den Druck, den Satan auf ihre Familie legte, aus dem geistlichen Dienst scheiden mussten. Es ist sehr vernünftig, wenn Paulus sagt, er greift den Schild des Glaubens, der alles abdeckt. In einem Befreiungsgottesdienst, den ich vor vielen Jahren einmal abhielt, wurde mir dies besonders klar. Ich diente einer Frau und trieb einen Selbstmordgeist aus ihr aus. Er hat sie ganz klar und deutlich verlassen und ihr Leben hat sich verändert. Doch später hörte ich, dass sie und ihr Mann einen sehr schönen Hund hatten, einen Schäferhund, den sie sehr gern hatten. Und in dem Augenblick, in dem sie von diesem Selbstmordgeist befreit wurde, fuhr ihr Mann mit einem offenen Lastwagen auf der Straße, auf der Schnellstraße. Der Hund stand hinten auf der Ladefläche, wo er immer stand, und ohne Grund sprang der Hund genau in diesem Moment bei voller Fahrt aus dem Auto auf die Fahrbahn und war sofort tot. Ich weiß nicht, wie ihr euch das erklärt, aber ich persönlich zweifle nicht daran, dass der Geist, der aus der Frau ausfuhr, in den Hund hineinfuhr. Und wenn euch das eigenartig erscheint, legt es zu euren unerledigten Fällen und denkt drüber nach. Wie dem auch sei, seit dieser Zeit erbitte ich Gottes Schutz für die Familien, Verwandten, Freunde und das Geschäft derer, die im Rahmen eines Befreiungsgottesdienstes befreit werden, die ich, nebenbei bemerkt, nicht mehr allzu oft abhalte. Aber ich glaube, wir haben auch das Recht, das zu tun. Damit ergreifen wir den Schild des Glaubens, den vollkommenen Schutz, den Gott uns durch sein Wort zur Verfügung stellt. Ich betone es noch einmal, wir müssen ihn ergreifen. Er wird uns nicht in die Hand gelegt, er wächst nicht an uns. Wir müssen ihn packen und ergreifen. Die römischen Soldaten lehrte man bei der Ausbildung, den Schild ganz bestimmt und fest zu packen. Und wenn ich mich nicht irre, wurde er sogar um den linken Arm geschnallt. Mit anderen Worten, du musst dir deinen Glauben anschnallen, damit er dir in einer Notlage nicht abhanden kommt. Du musst ihn ganz fest und sicher in der Hand haben. Kommen wir nun zum nächsten Teil der Waffenrüstung, dem Helm des Heils. Welchen Körperteil schützt der Helm? Den Kopf. Wofür steht der Kopf? Für das Denken, für den Sinn, für die Gedanken. Somit hat Gott einen ganz konkreten Schutz für unser Denken bereitgestellt. Nachdem ich in zwei Ländern als Missionar gedient habe und viele Missionare und viele fähige und engagierte Diener Gottes kennengelernt habe, möchte ich sagen, dass viele von ihnen durch eine Verletzung am Kopf geschwächt waren. Sie wussten nicht, wie sie ihr Denken schützen müssen. Satan wird unser Denken mit Dingen belagern, wie zum Beispiel mit Misstrauen. Und das ist eine seiner häufigsten Waffen. Wir fangen auf einmal an, unseren Frauen, unseren Männern, unseren Geschwistern im Herrn oder unseren geistlichen Leitern zu misstrauen. Andere Möglichkeiten sind Argwohn, Angst, Zweifel, Depression. Wieder möchte ich sagen, dass einer von fünf christlichen Mitarbeitern ein Problem mit Depression hat. Ich spreche aus Erfahrung, denn als ich gerettet im Geist getauft und in den geistlichen Dienst gerufen wurde und als Pastor diente, hatte ich immer noch sehr hartnäckig Probleme mit Depressionen. Ich möchte euch davon erzählen, weil ich dadurch erkannte, was Gott für mich bereitet hat. Ich war in vielerlei Hinsicht erfolgreich. Meine Predigten wurden akzeptiert, die Leute bekehrten sich, bekamen die Geistestaufe in einer Zeit, dass das noch selten war. Aber ich hatte diese große persönliche Last der Depression auf mir. Es brachte mich in Verlegenheit, denn ich spürte oft förmlich, wie sie sich wie eine finstere Wolke auf mich senkte und mich einhüllte. Mir kam es so vor, als schottete sie mich von meiner Familie ab, von der Kommunikation mit anderen Menschen. Doch das Schlimmste war, dass ich wusste, dass dieser Druck mir folgen würde, wohin ich ging. Deshalb zog er nicht nur mich, sondern meine ganze Familie in Mitleidenschaft. Ich versuchte alles Mögliche, die Depression loszuwerden. Ich folgte jeder biblischen Empfehlung, wie zum Beispiel Römer 6, mich für tot zu erachten. Das tat ich so lange, bis ich vor lauter für tot erachten verausgabt war. Aber es funktionierte nicht. Eines Tages las ich in Jesaja 61,3 ein Lobpreisgewand für den Geist der Schwere. Als ich dieses Wort, der Geist der Schwere, las, hatte ich den Eindruck, der Heilige Geist sagte zu mir, das ist dein Problem. Das bist du nicht selbst, das ist nicht Psychologisches, nichts Geistiges, es ist ein Geist. Eine Person, die seit deiner Kindheit hinter dir her ist und schon vor dir, hinter deinem Vater her war. Ich sah alles in einem kurzen Augenblick, meinen Familienhintergrund, meine Geschichte, mein Elternhaus, und ich erkannte meinen Feind. Als ich das wahre Wesen meines Feindes erkannte, und ich möchte euch daran erinnern, was ich anfangs sagte, das Böse ist kein Es, sondern ein Er. Als ich den Feind erkannte, hatte ich den Sieg schon zu 80% in der Tasche. Ich brauchte noch etwas. Joel 3,5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ich ging sehr einfach, fast naiv, mit dieser Stelle um. Ich nahm die beiden Stellen in Anspruch und sagte zum Herrn, du hast mir gezeigt, dass ich einen Geist der Schwere habe. Ich nehme jetzt diese Verheißung in Anspruch. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und im Namen Jesu Christi bitte ich dich jetzt, mich von diesem Geist der Schwere zu befreien. Und ich wurde befreit. Das war ungefähr 1953. Aber ich dachte mir, ich sei schon ein etwas seltsamer Zeitgenosse und ich hätte eine Erfahrung gemacht, die andere Leute kaum teilen würden. Ich wollte den Leuten auch nichts davon erzählen. Ich wollte es für mich behalten. Ich dachte, es sei eine Schande, dass ich als geistlicher Leiter von einem Geist befreit werden musste. Ungefähr 10 Jahre später zeigte mir der Herr gegen meinen Willen, dass dies eine sehr normale Erfahrung sei. Ich würde sagen, dass die meisten Christen im Leib Christi, so wie er momentan beschaffen ist, Befreiung brauchen. Ich sage nicht, sie sollten Befreiung haben, sondern ich sage, sie brauchen Befreiung. 10 oder 11 Jahre später zeigte mir der Herr, wie viele seiner Leute dieses Problem haben. Aber zurück nun zu meiner eigenen Erfahrung. Nachdem ich befreit war, zeigte Gott mir, dass er mich zwar befreit hatte, es jetzt jedoch meine Verantwortung sei, mein Denken neu zu erziehen, neu zu prägen. Bevor ich befreit war, konnte ich das nicht, denn ich war ja nicht Herr meiner eigenen Gedanken. Doch nach der Befreiung konnte ich es, und Gott würde mir das nicht abnehmen. Ich musste mein Denken neu erziehen und mir verschiedene Denkmuster aneignen. Das war eine Frage der Disziplin und das geschah auch nicht über Nacht. Doch während ich mich mit diesem Problem herumschlug, erkannte ich, dass mein Hauptproblem in meinen Gedanken steckte. Ich möchte noch was sagen, mein Denken war sehr hochqualifiziert. Schließlich war ich vom Beruf her Philosoph und ich habe eins festgestellt, die Leute, deren Denken am differenziertesten ist, das sind die Leute, die in ihrem Denken auch am verletzbarsten sind. Die Hochgebildeten haben Probleme mit ihren Gedanken und das sind nicht die einzigen Probleme. Das liegt daran, dass wir es lernen, dass wir es gelernt haben, uns auf unser Denken zu verlassen. Inmitten dieses Kampfes las ich hier in Epheser 6,17, nehmt auch den Helm des Heils. Und ich erkannte sofort, dass das der Schutz für den Kopf sei. Und dann dachte ich, nun, der Helm des Heils. Aber ich bin doch errettet. Ich hab's doch. Oder gibt's da noch mehr? Durch die Gnade Gottes hatte ich in meiner Bibel einen Querverweis auf 1. Thessalonicher 5,8. Ich schlug 1. Thessalonicher 5,8 auf und las diesen Vers, den wir alle kennen. Ich lese ihn nochmal. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Als ich dies las, durchfuhr es mich. Der Helm ist die Hoffnung. Ihr wisst vielleicht, dass Paulus am Ende von 1. Korinther 13 sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Sie werden alle drei in diesem Vers erwähnt. Und dann aber heißt es, das Größte davon sei die Liebe. Und ich hielt mir selbst die erste Predigt, die ich jemals über Hoffnung gehört hatte. Das ist etwas Eigenartiges, aber ich dachte mir, nun, Paulus sprach von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich hatte schon viele Predigten über Glaube gehört und etliche über Liebe, aber keine einzige über Hoffnung. Und Gott gab mir eine komplette Predigt über das Thema Hoffnung. Er zeigte mir, das ist dein Helm. Du musst Hoffnung in dir kultivieren und die Hoffnung in der Bibel ist eine vertrauensvolle Erwartung des Guten. Viele Leute bringen das durcheinander. Sie haben den Glauben im Kopf, aber das funktioniert nicht. Der Glaube muss im Herzen sein. Aber der Schutz für den Kopf, für das Denken, das ist die Hoffnung. Jemand sagte mal, jeder Mensch ist von Geburt an entweder Optimist oder Pessimist. Manche sagen auch, man sei von Geburt an entweder ein Linker oder ein Rechter und so weiter. Ich weiß nicht recht. Aber ich weiß, dass ich als Pessimist auf die Welt kam. Darüber gibt es keinen Zweifel. Ich wurde auch noch sorgfältig zum Pessimisten ausgebildet. Ich liebe und respektiere meine Eltern, die nicht mehr leben, aber ich muss sagen, dass es in meiner Familie so war, dass wenn du dir mal keine Sorgen machtest, du dir darüber Sorgen machen musstest, warum du dir keine Sorgen machst. Ich erkannte, dass ich mein Denken neu prägen musste. Ich erkannte, dass die Tatsache, dass ich ein Pessimist war, eine Leugnung meines Glaubens darstellte. Warum? Nun, wir wissen alle, dass es in Römer 8, 28 heißt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn ich Gott liebe und in seinem Vorsatz und in seiner Berufung wandle, und das sind sehr wichtige Bedingungen, dann weiß ich, dass alles, was mir widerfährt, zu meinem Guten mitwirkt. Es gibt also rein logisch keinen Platz mehr für Pessimismus. Ich sehe es vielleicht noch nicht, aber ich weiß, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Es gelang mir dann auch, ich erzog meine Gedanken neu und ich setzte den Helm auf. Und glaubt mir, ich schlafe sogar mit meinem Helm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wacht ihr manchmal morgens auf mit pessimistischen, düsteren Gedanken, dann habt ihr ohne euren Helm geschlafen. Das ist keine Theorie, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ihr wisst doch, auf den Großbaustellen manchmal steht da so ein Schild, Zutritt nur mit Helm. Und ich sage euch eins, auf dem Christenleben steht auch drauf, Zutritt nur mit Helm. Nimm deinen Helm nicht ab. Nun möchte ich euch einige Bibelstellen über die Hoffnung geben, die Gott mir gezeigt hat. Sie sind sehr, sehr kostbar. Es gibt eine ganze Botschaft über die Hoffnung auf Kassette mit dem Titel Der Helm der Hoffnung. Sie ist in meinem Katalog verzeichnet. Aber in der Zwischenzeit möchte ich euch kurz ein paar Bibelstellen nennen. Römer 8, 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Keine Hoffnung, keine Errettung. Epheser 2, 12, da heißt es über den Nichtchristen, denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und Gott zeigte mir drei Dinge hier. Ohne Christus, ohne Gott, ohne Hoffnung. Das gehört zusammen. In Kolosser 1, 27 spricht Paulus vom großen Geheimnis, das lange, lange Zeit, ja generationenlang verborgen war, aber jetzt den Heiligen offenbart wird. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich erkannte sehr schnell, keine Hoffnung, kein Christus. Mein Heil hängt an der Hoffnung. Ich bin durch die Hoffnung gerettet. Wenn ich ohne Hoffnung bin, bin ich ohne Christus. Und wenn ich Christus habe, dann habe ich Hoffnung. Und die letzte Bibelstelle, Hebräer 6, eine der schönsten Stellen der ganzen Bibel. Und ich muss fast weinen, wenn ich daran denke, wie herrlich die Stelle ist. Hebräer 6, 17, folgende. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Das heißt, Gott gab uns nicht nur sein Wort, sondern er verbürgte es mit einem Eid, und das ist etwas Ungewöhnliches. Weiter heißt es, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Das ist eine Metapher aus dem Alten Testament. Wenn ein Mann von dem Rächer verfolgt wurde, gab es nur einen einzigen Ort, an dem der Rächer ihn nicht packen konnte. Das waren die Hörner des Altars. Und wenn er die Hörner des Altars umfasste, dann wurde es als Blasphemie erachtet, einen Menschen von den Hörnern des Altars wegzureißen. Also wenn du unter Druck bist und der Feind dir nachjagt, dann pack die Hörner des Altars. Das heißt, pack die Hoffnung, die vor dir liegt. Gib die Hoffnung nicht auf. Dann heißt es im nächsten Vers, Vers 19, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Auch ein Bild für die Hoffnung, der Anker. Ich sagte zu mir in meiner philosophischen Art, was braucht einen Anker? Was hat einen Anker? Ein Schiff. Warum braucht ein Schiff einen Anker? Antwort, das Schiff steht oder ruht in einem sehr instabilen Medium, dem Wasser. Auf dem Wasser gibt es keine Stabilität, keine Permanenz, nichts, woran man sich festhalten kann. Wenn also ein Schiff fest verteut werden soll, braucht man einen Anker, der durch das Medium des Wassers hindurch reicht und sich an etwas Festem festhält, wie dem Felsboden. Und das ist ein Bild für unser Leben. Wir sind wie ein Schiff im Wasser, ohne jede Stabilität. In allen Dingen der Zeit gibt es nichts Dauerhaftes, woran du dich festhalten kannst. Wie ich gestern Abend schon sagte, wir müssen zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen differenzieren. Zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Und wenn wir Sicherheit und Stabilität wollen, brauchen wir einen Anker, der durch die Zeit hindurch in die Ewigkeit hineinreicht und sich auf dem Fels aller Zeiten festhält. Und dieser Anker der Hoffnung nimmt uns hinein durch den zweiten Vorhang, hindurch in das Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart des allmächtigen Gottes, wo Jesus, unser Vorläufer als Hohepriester, schon hineingegangen ist. Und wenn dein Anker dort festgemacht ist, dann kannst du den Stürmen des Lebens mit einem Lächeln entgegentreten. Der Anker ist die Hoffnung. Gehen wir kurz zurück zu Epheser 6, zum letzten Teil der Waffenrüstung, Epheser 6, 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Hier verlassen wir zum ersten Mal die Aufzählung der rein defensiven Waffen und kommen zu etwas, das in gewisser Hinsicht aggressiv ist. Denn ein Schwert kann man aggressiv gegen den Feind einsetzen. Aber der Aktionsradius eines Schwertes ist sehr begrenzt, weil es nicht weiter reicht, als man den Arm ausstrecken kann. Wir sind also am Übergang von der Defensivbewaffnung zur Offensivbewaffnung. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Wort. Logos, das heißt Rat, Vernunft, Wahrheit, Wert. Das andere ist Rhema, und das heißt ganz konkret ein gesprochenes Wort. In dieser Bibelstelle hier steht Rhema. Das Schwert des Geistes ist also nicht das ewige Logos, sondern das ausgesprochene Wort. Und wenn du es nicht aussprichst, dann hast du auch kein Schwert. Ich denke, das perfekte Beispiel dafür ist die Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste. Auf jede Versuchung reagierte er mit dem Satz, es steht geschrieben. Und interessanterweise zitierte er aus dem Buch der Bibel, dessen Authentizität unter modernen Gelehrten am umstrittensten ist, nämlich aus dem 5. Buch Mose. Jedes Zitat kommt aus 5. Mose, und das Interessante ist, dass weder der Herr noch der Teufel daran zweifeln, dass 5. Mose authentisch ist. Wenn du es nicht bezweifelst, dann wird es der Teufel auch nicht bezweifeln. Er weiß, dass es wahr ist. Jesus sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, und Satan zieht sich zurück. Wir müssen genau dasselbe tun. Wir müssen das Wort Gottes kennen und die Bibel nicht nur auf dem Nachttisch liegen haben, sondern das Wort aussprechen wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das aus unserem Mund hervorgeht. Dann können wir uns dem Teufel vom Leib halten. Möge Gott mir helfen, dass ich morgen über die Angriffswaffen sprechen kann. Wir schließen hier. Ich möchte noch mal kurz die 6 Teile der Waffenrüstung aufzählen. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils und das Schwert, das gesprochene Wort Gottes.